redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrindt und D-Radio Wissen und von D-Radio Wissen zugeschaltet aus Köln, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Heute Kuba. Revolution. Jawohl. Revolution o Muerte. Das genau. Wollte ich immer schon mal nicht anlasslos sagen. Wir reden nicht über die Kuba-Krise, nicht über das Kuba-Embargo, doch eigentlich schon, ne? Das Kuba-Embargo.
Ja, das hängt alles miteinander zusammen, natürlich.
Ja, natürlich, ja.
So, ja. Nein, aber der Anlass ist tatsächlich der Beginn sozusagen der Revolution, der eben am 2. Dezember 1956 datiert wird mit der Landung der Yacht Grandma, also Großmutter. Mhm. Und an Bord war eine Truppe von, glaube ich, 60 oder 70 Leuten und unter ihnen eben die beiden berühmtesten, die für die Revolution so wichtig wurden, Fidel Castro nebst Raúl, der also heute die Geschicke leitet, und als wichtige Nebenperson natürlich Che Guevara.
Und, den wir alle von den T-Shirts kennen, aber sonst keine Ahnung haben, wer das ist.
Ja, also Castro und Che Guevara haben natürlich bei den etwas Älteren unter uns elektrisierende Wirkung, weil natürlich so in den etwas bunteren Jahren im letzten Jahrhundert diese beiden durchaus Figuren waren, die in der linken Szene, in der Studentenbewegung oder der autonomen Szene durchaus einen guten Ruf hatten. Und ich habe erstmal so geguckt, der Fidel Castro ist eigentlich, und das gilt im Übrigen auch für Che Guevara, eigentlich kommt er aus einer ganz anderen Ecke. Also eigentlich ist er ein Sohn eines reichen Plantagenbesitzers auf Kuba, den ein oder anderen eigenen Betrieb besaß, denen es also gut ging. Die Familie war erzkatholisch, in der Castro aufgewachsen ist. Und was eben noch viel jecker ist, er schwärmte für das Spiel aller Spiele der Amerikaner, nämlich für Baseball. Und er hatte also durchaus im Sinne, eine Profikarriere als Baseballer zu beginnen.
Hat er das Zeug dazu gehabt?
Er hatte ganz, er war ganz gut und er spielte das ganz ordentlich. Er ist auch noch später, als dann die Revolution gesiegt hatte und er der große Massimo Lida war, das ein oder andere Mal da auch noch so zugange gewesen mit diesem Sport, aber nur so als Jux natürlich.
First Pitch.
Ja, genau. Und aber er hat sich dann entschlossen, das war Mitte der 40er Jahre, in Havanna ein Jurastudium anzufangen. Und er kommt in diesen Studentenjahren relativ schnell schon in so politische Auseinandersetzungen. Da sind natürlich Universitäten immer der geeignete Ort für. Da ging es um Korruption im Land, da ging es um die kubanische Wirtschaftspolitik insgesamt, aber auch so um Rassismus und Ungleichheit. Also damals waren ja Kuba und die USA auf einer Linie. Also die waren sozusagen noch in der gleichen Ecke der politischen Auseinandersetzung. Und in Amerika gab es natürlich ganz, ganz schlimmen Rassismus und Separation von Weiß und Schwarz. Und das war natürlich auch auf Kuba zu spüren. Und
War Kuba so einer dieser sogenannten Vasallenstaaten damals eigentlich?
Naja, die ganze Region war natürlich, wie soll ich sagen, unter der amerikanischen Fuchtel. Mhm. Das war ja der Vorhof Amerikas. Und natürlich in den 40er Jahren war das noch nicht so wie heute oder wie in den 60er Jahren etwa, wo Kalter Krieg herrschte. Aber man kann sich ja vorstellen, die USA waren im Zweiten Weltkrieg involviert und das war schon eine relativ wilde Zeit. Und insofern waren die Interessen natürlich klar, dass also im eigenen Umfeld Ruhe herrschen sollte und man eben nicht in eine noch weitere Front irgendwie integriert, verwickelt werden sollte. Insofern waren Kuba und die USA schon eben auf einer Wellenlinie dann noch. Und im Grunde genommen kommt der Castro in diese Diskussion rein, in diese politische Auseinandersetzung. Und dann ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, sein Weg schon klar, kann man so im Nachhinein sagen. Er geht dann auch in die Nachbarschaft, also 1947 beteiligt er sich an einem Putsch, der aber scheitert, auf der Dominikanischen Republik. Mhm. Und er ist dann kurz danach auf Kuba dann also ein etablierter Rechtsanwalt, der eröffnet eine Kanzlei und ist ein Mann, der ja eine ganz normale Karriere anstrebt, der also
eine bürgerliche Existenz sozusagen.
Ja, wenn man das so sagen kann. Er ist natürlich auch, ich meine, er hat an einem Putsch teilgenommen, insofern ist es nicht mehr ganz so bürgerlich, aber er war jedenfalls noch nicht der große Revolutionär, sondern er war zunächst einmal ein Rechtsanwalt und im Zuge dieser Rechtsanwaltstätigkeit hat er wohl auch überlegt, also Politik machen zu wollen. Er hat also eine politische Karriere angestrebt und in diese Idee hinein, also politische Karriere zu machen, putscht ein General, und zwar General Batista, auf Kuba. Mhm. Und dieser General Batista gewinnt seinen Putsch und verhindert die nächsten Wahlen. Also er lässt einfach gar nicht wählen. Und damit ist die Karriere Castros, die parlamentarische Karriere, sage ich jetzt mal, Castros verhindert. Also er kann einfach nicht antreten, weil es diese Wahlen nicht gibt.
Ja.
Und insofern...
Das heißt, er ist persönlich beleidigt gewesen, ja, und darum in den Krieg gezogen sozusagen.
Nein, nein, aber er merkt schon sehr schnell, also Batista ist eben ein Diktator und Kuba hatte damals eine Verfassung, auf die der Rechtsanwalt Castro sich beruft und sagt, hier steht in der Verfassung, wir haben ein Widerstandsrecht und dieses Widerstandsrecht greift jetzt, indem wir sagen, der Mann lässt keine Wahlen mehr abhalten, er ist ein Diktator und er ruft, also Castro ruft 1953 zu einem, ja, soll man sagen, Volksaufstand gegen Batista auf, mit dem Ziel, Batista aus dem Amt zu treiben.
Ja.
So, 1953, da ist Castro noch ein relativ junger Mann. Der ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, Jahrgang 1929. Und dieser Volksaufstand scheitert. Und zwar sehr schnell. Also der militärische Macht liegt natürlich beim Diktator. Und insofern ist das relativ zügig beendet, das Ganze. Castro wird verhaftet und er wird vor Gericht gestellt. Und dieses Gericht nutzt er sozusagen als Bühne. Er ist ja Rechtsanwalt, er weiß, wie das funktioniert. Und er nutzt dieses Gericht als Bühne für politische Statements und für den Entwurf, sage ich jetzt einfach mal, eines politischen revolutionären Programms. Und er schließt seine Rede und seine Verteidigungsrede vor Gericht mit dem wirklich berühmt gewordenen Satz, die Geschichte wird mich freisprechen. So. Diesen Satz hört man dann andauernd in den nächsten 30, 40, 50 Jahren, weil er immer, wenn er irgendwo redet, ist dieser Satz irgendwie mit da drin. Und obwohl er diese sehr große Verteidigungsrede gehalten hat, wird er zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Also sie waren da nicht zimperlich auf Kuba. Aber nach 2 Jahren gibt es eine Generalamnestie und im Zuge dieser Generalamnestie wird Castro wieder freigelassen und muss also die weiteren 13 Jahre nicht absitzen und ist also ein freier Mann.
Ist auch mehr Glück als Verstand, ne?
Ja.
Das ist irgendwie,
Ja.
So in der Rückschau ist Geschichte manchmal wirklich von äußerst seltsamen Zufällen durchzogen,
ja, hätten die Griechen gegen die Perser verloren, 490 vor Christus, wären wir nicht Europa, sondern Westasien. Ja. Sage ich jetzt.
Da wäre Hitler im Knast geblieben, wie er ihm eigentlich zugestanden hätte, ne?
Ja. Dann, genau. Also jedenfalls, er kommt also frei und im Juni 55, also kurz nachdem er freigekommen ist, gründet er die Bewegung des 26. Juli. Da weiß auch kein Mensch, was das soll. Aber der 26. Juli 1953 war das Datum eines Angriffs auf eine Kaserne in Santiago de Cuba während des ersten Putschversuches gegen Batista, der so kläglich gescheitert war. Also er holt jetzt eine Bewegung sozusagen ins Leben und geht ins mexikanische Exil. Und im Exil sucht er sich also Mitstreiter zusammen, kommt dann eben auch mit Che Guevara zusammen, der auch eine große Rolle spielt. Und im Exil bereiten sie also den zweiten Putschversuch vor. Und das dauert bis ungefähr Ende 1956, also 1,5 Jahre. Und sie kommen tatsächlich mit einer Segeljacht an Bord mit Castro und den Mitstreitern, machen sich also auf den Weg und landen tatsächlich in den Morgenstunden des 2. Dezember 1956 an einem kleinen Küstenstreifen auf Kuba. Und man kann das gar nicht glauben, aber diese 60, 70, 80 Mann inszenieren in den nächsten laufenden Jahren also einen erfolgreichen Putschversuch, in dem sie Stück für Stück zunächst mal das weniger besiedelte Land, da wo Bauern viel sind und wo eben Landwirtschaft und Viehzucht betrieben wird. Dort suchen sie Unterstützung, bekommen sie auch und so verbreitet sich diese, ja, wie soll ich sagen, kleine Bewegung zu einer großen Bewegung und irgendwann Ende 1959 ist dann der Putsch erfolgreich und von da an ist Kuba befreit, sage ich jetzt einfach mal, von dem Diktator und ist eben eine sozialistisch gewordene Staat.
Die müssen aber doch trotzdem gegen die Armee irgendwie vorgegangen sein und die Armee, die hat doch dann Oder hat die Armee sowieso nicht mehr zu Batista gehalten? Und
nein, das war schon so. Also das hat ja auch 3 Jahre gedauert. Das ist jetzt nicht so, dass das von sofort auf gleich ging, sondern es hat eine ganze Weile gedauert. Es hat viele größere und kleinere Auseinandersetzungen und Schlachten gegeben, die sehr, sehr trickreich von den Aufständischen und von den Putschisten sozusagen geführt wurde und die dann irgendwann die Armee ja zermürbt haben. Aber jetzt im Einzelnen, die einzelnen Schlachten und so, das habe ich jetzt, kann ich dir jetzt so auch gar nicht genau sagen, aber im Grunde genommen ist die Geschichte der Revolution, dauert eben 3 Jahre und daraus wird dann später eine Heldengeschichte gemacht, wie sie eben irgendwo in der Sierra sowieso gesessen haben und also auf Sand rumgekaut haben, weil sie nichts zu essen hatten und wie dann die armen Bäuerleins gekommen sind und ihnen ein Glas Milch gebracht haben und ähnliche Dinge. Und das wird natürlich alles dann weiter getragen und als Mythos durch die Lande hochgehalten. Und insofern ist das auch zu erklären, warum dieser Fidel Castro so eine außergewöhnliche Lichtgestalt auf Kuba ist. Und insofern,
weil er seine eigene Legende schreiben konnte, weil es kaum Mitwisser gab. Ne?
Und ich war zur Jahreswechsel 1991 war ich auf Kuba. Ja. Und da habe ich mal so eine Veranstaltung von dem Mann miterlebt. Das ist wirklich unfassbar. Der konnte 5-6 Stunden hintereinander reden. Und die Leute standen da und brüllten und klatschten. Und es war natürlich schon so ein bisschen auch zu einem Ritual verkommen, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite fanden eben auch die Leute wirklich diesen Mann super, weil er einfach sie aus der Umklammerung dieses ausbeuterischen, kapitalistischen, amerikanischen Systems und dann auch noch von diesem General Batista verschärften Systems geholt hat, das total ungerecht war, das völlig ungerechte Landverteilung hatte, wo die kleinen armen Bauern wirklich unterhalb des Lebensminimums leben mussten und wo also Schulbildung an Geld gebunden war und so weiter. Und Castro machte dann das genaue Gegenteil. Medizinische Versorgung war frei. Es gibt Leute, die kommen wegen der tollen Augenärzte nach Kuba und lassen sich dort behandeln. Also es ist schon auch sehr vieles passiert, dann relativ bald, weswegen man es ein bisschen verstehen kann, warum die Leute so jeck auf diesen Castro sind und eben auch auf den zweiten. Das war Che Guevara. Der wurde ja von den Linken im Westen so eine Art revolutionäre Lichtgestalt.
Weil die nicht wussten, wie viele Leute der auf dem Gewissen hatte.
Er war aber einer der schlimmsten. Also ja. Er war wirklich, er ließ also Abtrünnige schlicht abknallen. Und im Übrigen auch Raúl Castro, der war auch nicht so ganz zimperlich. Also wir sind umgeben von Leuten, die man als Lichtgestalt immer kennengelernt hat, aber die eigentlich ziemliche Verbrecher waren. Dazu gehört auch Mao, der war ja zur gleichen Zeit auch so einer, der auf T-Shirts gerne verewigt wurde. Also Che Guevara ist 2 Jahre jünger, also fast gleich alt wie Castro. Er stammt eigentlich aus Argentinien und genauso wie Castro kommt er aus einer Familie, die nicht revolutionär war, nämlich im Grunde genommen sehr bürgerlich. Aber bei Che Guevara ist es eben auch so, dass es dort Prägungen gegeben hat. Und diese Prägung, die er bekommen hat in Argentinien, fand nach dem Putsch von General Franco in Spanien statt. Also das muss man bisschen hin und her sozusagen. Das ist 1936. Franco putscht erfolgreich dann mit Hilfe Hitlers in Spanien und errichtet dort so eine Art Militärdiktatur mit faschistischem Grundmuster. Ungefähr 1936, 37 ist das fertig und es ist das etabliert und es treibt natürlich viele Republikfreunde, Spanien war vorher eine Republik, aus dem Land und republikanische Exilanten suchen sich natürlich oft oder haben sich viele Länder gesucht, in denen eben auch Spanisch oder so ungefähr Spanisch gesprochen wurde, also kamen viele nach Argentinien und die Eltern von Che Guevara haben viele von diesen Exilanten, von diesen Republikanern in ihrem Haus aufgenommen. Und haben sie dort wohnen lassen und haben sie unterstützt und durch diese schwere Zeit gebracht. Und da hat Che Guevara so ein bisschen Kontakt bekommen zu Republik, zu Aufständischen, zu Rebellen, zu Widerstand, zu Kämpfen, zu dem revolutionären Pathos sozusagen, der ihn dann später umgeben hat. Aber er selber hat es noch nicht angefangen, sozusagen sofort ich sag mal, politisch zu werden. Er hat das alles wahrscheinlich auch, man kann ich mir so vorstellen, aufgesogen, ist davon sehr stark geprägt worden und beginnt Medizin zu studieren. Er reist dann durch das Land, er kommt nach Südamerika, er erlebt in vielen dieser Länder unterschiedliche Diktatoren, die also in der Zeit, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr dann da aufgeblüht haben. Da sind ja auch sehr viele Nazis aufgetaucht, die dann bei eben diesen Diktatoren in Bolivien und Argentinien im Übrigen zum Teil auch Unterschlupf gefunden haben und Auf irgendeiner dieser Reisen ist er also in Kontakt gekommen mit Kubanern. Und zwar Kubaner, die bei dem ersten Putschversuch von Castro 1953 mitgemacht hatten. So, und dann lässt er sich das von denen erzählen und ist natürlich dann, wenn man schon mal so ein bisschen angefixt ist, dann gibt es ja auch eine gewisse Begeisterung schnell dafür.
Revolutionsromantik, ja.
Genau, das revolutionäre Pathos geht also genau. Da durch. Und wenn man so gestrickt ist und wenn man eben, ich sag mal, wirklich von seiner Grundüberzeugung gegen diese ganzen Ungerechtigkeiten ist, die eben das ungebremst kapitalistische System jener Jahre mit sich gebracht hat, dann ist man da relativ schnell Feuer und Flamme. Ja. Und ein Jahr später, 1954, erlebt er selber in Guatemala, wie eine Konterrevolution erfolgreich ist, weil sie vom CIA unterstützt wird. Also kommt sozusagen die zweite Komponente dazu, dieser Anti-Amerikanismus.
Ist es tatsächlich Anti-Amerikanismus oder ist es Anti-Einmischung von außen?
Nein, es ist Anti-Amerikanismus. Also okay. Das ist dann bei Castro erst später aber eben auch dazu gekommen, dass man sagte, mit den Amerikanern geht das überhaupt nicht, obwohl er ja eigentlich ein amerikanisch geprägter Mensch gewesen ist, der also von all diesen, ich sag mal, kulturellen und sonstigen Errungenschaften in Anführungsstrichen sehr geprägt worden ist. Aber daraus kam eben dann irgendwann eine tiefe Feindschaft und ein völliges No-Go, was Kontakt zu Amerika angeht. Und das ist eben bei Che Guevara aber auch
das
so.
Musste er das nicht, also musste Castro das nicht ohnehin machen, weil die USA ja überhaupt keinen Handel mit Kuba treiben wollten und ein Embargo gemacht haben? Also ja, der hatte ja überhaupt keine andere Wahl, oder? Oder ist verdrehe ich da jetzt gerade?
Nein, du verdrehst gar nichts, aber ich wollte noch einen Satz eben zu Ende sagen. Euer Ehren. Er lernt also 1954 Fidel Castro eben in Mexiko kennen. Das ist ja das Nachbarland von Guatemala. Und dann schloss er sich den kubanischen Rebellen an, weil die braucht nämlich tatsächlich einen Arzt. Und das war er ja. Und insofern konnte er da gut gebraucht werden. Und er saß mit an Bord mit diesen 86 waren es im Übrigen genau, 86 Männern, die eben mit Castro und ihm auf der Granma nach Kuba übergesetzt sind. Und irgendwie sind die beiden, ich sag mal, Kinder einer revolutionären Zeit in Mittelamerika und die wurden eben auch sehr stark geprägt durch, ich sag jetzt einfach mal, das, was die Amerikaner zu der Zeit trieben. Und deswegen ist es schon nicht nur Revolution, sondern auch Anti-Amerikanismus. Mhm. Aber ich will auf die Frage, auf die du eben gestellt hast, sehr gerne kommen. Die Amerikaner haben das natürlich nicht so besonders toll gefunden, das also jetzt vor der eigenen Haustür. Florida ist 90 Meilen entfernt von Kuba, also 140 oder 150 Kilometer. Und haben gesagt, ja, also wenn da jetzt sowas passiert, und dann kamen auch sehr viele Exil-Kubaner nach Florida, wo sie ja teilweise heute noch sind. Und insofern war natürlich sofort klar, also unsere Politik gegenüber Kuba muss sein, Schwächung Castros, möglichst Rückdrehen dieser entsetzlichen Entwicklung. Es gab dann Pläne einer Invasion auf Kuba zu machen und also entsprechend das Land sozusagen wieder zurückzuholen in den Kreis der kapitalistischen Staaten. Die waren sehr weit ausgearbeitet schon. Kennedy hatte schon unterschrieben und man suchte nur noch einen Anlass, wie man das am besten machen könnte. Und erstaunlicherweise im Zuge der Debatten über die Verschwörungstheorien zu 9/11, kommen diese Pläne wieder hervor, dass die Amerikaner angeblich etwas probiert haben oder etwas im Plan hatten, was dann bei 9/11 so die Verschwörungstheoretiker durchgeführt wurde, nämlich, dass man zwei Flugzeuge im Abstand von 300 Metern exakt übereinander fliegen lässt, mit der gleichen Kennung, und man auf dem Bildschirm aber eben nur eins sieht, weil sie eben exakt übereinander fliegen. Mhm. Und dann wird das untere zerstören, es zerschellt auf Kuba und fliegt dann weg ohne Kennung, also ist dann vom Bildschirm verschwunden. Mhm. Und damit hätte man dann den Kubanern in die Schuhe schieben können, dass sie ein amerikanisches Flugzeug abgeschossen hätten. Und dann hätte man auf Kuba einmarschieren können. Und bei den 9/11-Verschwörungstheoretikern geht es eben auch darum, dieses eine Flugzeug, das dann irgendwann vom Bildschirm verschwunden sei und wie das überhaupt hätte passieren können. Es sei eigentlich tatsächlich im Meer abgestürzt, man würde es jetzt nicht finden und. Also das ist dann eine wilde Geschichte, die aber eine andere ist. Also man sieht daran, es gab also viel Theater um Kuba, und was eben ganz wichtig war, die Amerikaner verhängen sofort ein Embargo beziehungsweise kappen den Handel und alles mögliche, Telefonleitungen. Und es ist also wirklich so, dass dieser Inselstaat komplett isoliert ist.
Ist das, ich habe das all die Jahre, die ich das mitgekriegt habe, ich bin jetzt auch Ende 40, ich habe immer gedacht, mein Gott, kriegt euch doch bitte mal ein bisschen ein da. Das ist so ungefähr so, als würde der stärkste Junge der Klasse den Schwächsten ständig verhauen, obwohl er schon am Boden liegt. Und also das ist so, ja, irgendwie hat sich das so angefühlt die ganze Zeit, als wüssten die USA ganz genau, dass wenn sie Kuba Handel erlauben würden, Kuba beweisen würde, dass ein demokratischer Sozialismus funktionieren kann.
Ja, also
den Verdacht hatte ich die ganze Zeit.
Ja, der Verdacht ist am Schluss vielleicht richtig, aber am Anfang war es schlicht und ergreifend kalter Krieg.
Ja.
Und das, was die Amis, was die Amis geärgert hat, die Russen gefreut. Und insofern hat sich Nikita Khrushchev, der war damals, also 1960, sage ich jetzt mal so um den Dreh, gerade gut etabliert in Russland und hatte also die Macht jetzt komplett auf sich vereinigt und war der neue starke Mann. Und der sagte, ja, also wenn da jetzt so ein Regime ist, das jetzt noch nicht so richtig sozialistisch oder kommunistisch ist, aber auf jeden Fall mal anti-amerikanisch, dann finden wir das gut. Und wir bieten euch erstmal an, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Und Castro sagte dann, ja, wenn die Amis mich dissen, dann gehe ich halt zu den Russen, zur UdSSR damals. Und wenn ich die im Rücken habe, dann kann ich vielleicht so eine Art Freiheitsbewegung im karibischen Raum und in Lateinamerika entzünden. Mhm. Er war ja, das muss man auch immer sehen, er war tatsächlich ein Revolutionär. Er war natürlich auch ein Machtpolitiker, er war natürlich auch ein skrupellos und bisweilen auch gewalttätig, und er hat auch sicherlich sehr viele Leute auf dem Gewissen, aber er war natürlich auch davon überzeugt, also die Befreiung der Unterdrückten von den herrschenden Systemen. Und das wollte er eben auf Kuba sowieso, aber wenn es geht, auch noch woanders. Er wollte sie auch ein Denkmal setzen wahrscheinlich. Also insofern mischen sich da sehr viele Motive zusammen. Mhm. Und er dachte also, mit den Russen im Rücken, da kann man so eine Freiheitsbewegung etablieren. Und dann kam die Reaktion aus Washington darauf, das ist jetzt ein Vordringen des Kommunismus in die unmittelbare Umgebung.
So. Stimmt, die hatten ja auch noch panische Angst davor.
Unbedingt.
Da war McCarthy ja auch noch gar nicht lange weg. Oder war der... Nee, warte mal.
Kennedy war gerade gewählt worden, ja, 1960. Ja. Und also das war die,
sogar ein bisschen später, ne?
Das war später. Die Eisenhower-Ära war vorbei. Die Amerikaner hatten sich gerade vom Zweiten Weltkrieg einigermaßen erholt. Und sie waren im Grunde genommen die Führungsmacht geworden im Westen nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht nach dem Ersten, nach dem Zweiten. Es ist ja, sind ja die USA eine europäische Supermacht geworden auch, weil sie eben hier stationiert geblieben sind und waren eben neben den Russen der UdSSR die zweite Weltmacht. Und Situation schaukelte sich dann immer weiter hoch. Die USA untersagten dann auf einmal Erdöllieferungen nach Kuba und sie verhängten ein komplettes Importverbot. Und das wiederum bedeutete für Moskau, jawohl, jetzt machen wir Wirtschafts- und Militärhilfe für Kuba. Mhm. So, und dann war im Grunde genommen schon klar, hier werden jetzt demnächst sich sozusagen die Leute beharken, weil die USA sich auf einmal bedroht sahen mit Raketen, die auf Kuba stationiert werden könnten, sozusagen das eigene Territorium in Gefahr zu sehen. Mhm. Und das war auch das Ziel, jedenfalls der Sowjetunion, denn die Sowjetunion ist genauso weit weg von Amerika wie Amerika von der Sowjetunion. Aber die USA waren Führungsmacht der NATO und in der NATO waren sehr viele europäische Verbündete.
Hatten die nicht Raketen in der Türkei stationiert, die USA?
Genau. Damals? Und von deren Boden aus konnte man die Sowjetunion ganz leicht erreichen.
Genau.
Das heißt, es war ein strategischer Nachteil für die UdSSR, Amerika selbst nicht sozusagen im eigenen Zuhause sozusagen treffen zu können mit irgendwelchen Raketen. So, und dann war natürlich Kuba der beste Ort, den man sich vorstellen kann, um sowjetische Raketen zu stationieren, mit deren Hilfe man also leicht irgendwelche Ziele in den USA erreichen könnte. Und deshalb begannen sie geheim im Juli 62 solche Raketen auf Kuba zu stationieren, also sie erstmal dahin zu schicken und sie dann auch dort aufzubauen. So, damals wie heute wurde unentwegt alles beobachtet und natürlich flogen dann die Aufklärungsflugzeuge natürlich auch über Kuba und irgendwann kriegten die Amerikaner spitz, Leute, da werden Raketen aufgebaut. Das kann man hier und da und dort kann man das genau sehen. Und das Auswerten der Bilder und immer neue Flüge dauerte so ein bisschen bis Oktober 62. Und dann irgendwann war klar, okay, sie bauen dort Raketen auf Kuba auf, die sind gegen die USA und damit auch gegen das westliche Bündnis gerichtet. Und an diesem 22. Oktober 1962 ist also John F. Kennedy, der junge, knackige und Frauenheld amerikanischer Präsident, vor die Kameras getreten, hat also gesagt, dass sofort oder von Mitternacht an eine komplette Quarantäne über Kuba verhängt wird, dass kein Schiff nach Kuba mehr anlanden darf und dass jeder, der eine bestimmte Linie, die wurde genau definiert, überschreitet, der müsste damit rechnen, beschossen zu werden. So, und dann sagte er noch, wenn es einen Angriff auf irgendein Mitgliedsland der NATO gibt, dann ist das ein Angriff auf die USA. Das würde entsprechend in der Sowjetunion dann Niederschlag finden, nämlich durch einen Gegenangriff und zwar sehr wohl auch atomar. Also wir befinden uns jetzt kurz nachdem, also nach 2 Jahren, nachdem Castro da die Macht übernommen hat, oder 3 Jahre, befindet sich die Welt wegen Kuba am Rande des Dritten Weltkrieges. Und das war tatsächlich so.
Das heißt, die haben trotz Hiroshima und Nagasaki und der Erkenntnisse daraus auf atomare Schläge gesetzt.
Absolut. Also die, und zwar, also zunächst mal, also in dem Säbelgerassel absolut. Es ist ja nicht dazu gekommen, wie wir alle wissen, aber im Säbelgerassel absolut. Ob sie es wirklich gemacht hätten, das weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls Castro
macht die ganze. Was wäre passiert, wenn es keine Atomwaffen gegeben hätte? Hätten wir dann einen konventionellen Dritten Weltkrieg gesehen?
Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Es hat dann irgendwann, also es wurde richtig hoch eskaliert. Also Castro forderte einen präventiv-atomaren Erstschlag. Khrushchev lehnte ab. Die USA testeten auf einmal eine neue Interkontinentalrakete, mal so ganz nebenbei. Mhm. Dann wurde ein sowjetisches U-Boot aufgebracht mit Gewalt von der Navy. Und auf Durchsuchung stellte man dann fest, dass Nuklearwaffen an Bord waren. Dann wurde ein US-Aufklärungsflugzeug von sowjetischen Kampfflugzeugen abgeschossen, weil es sich auf Kuba irgendwie verirrt hatte. Also es war richtig was los.
Hat ein bisschen was von Theater auch, ne?
Nee, das war mehr als Theater. Okay. Also ich glaube schon, dass die da sehr, sehr genau wissen wollten, wer hat hier jetzt die Hosen an. Aha. Und es gab ja schon mehrere Anlässe zwischen USA und UdSSR, sich sozusagen mal zu testen. Berlin war ja oft genug Gegenstand, Mauerbau etc. Also es gab immer so Testphasen, wo man sagte, wir wollen doch mal gucken, wo der Hammer hängt. Und das war auch so einer. So, und dann ist es irgendwann dazu gekommen, dass also Khrushchev an Kennedy eine geheime Note schickte und sagte, man könne die Sache beilegen, wenn die USA ihre Raketen aus der Türkei abziehen würde. Mhm. So, und dann hat Kennedy erst, das kommt gar nicht in Frage, dann wäre ja die NATO an dieser Flanke schutzlos. Und dann irgendwann gab es also relativ bald geheime Treffen, an denen sein Bruder teilgenommen hat. Der war ja damals Justizminister, also der jüngere Kennedy. Und dann irgendwann kam es eben dazu, dass er sagt, okay, also wenn ihr aufhört, eure Raketen hier zu stationieren, dann ziehen wir unsere Raketen aus der Türkei ab und damit ist das Problem gelöst. So, und dann wurde das Problem tatsächlich gelöst und dann war es eine ganz dramatische Situation, die ist ja auch oft in Filmen nachgespielt worden, dass also ein sowjetisches Boot offenbar zu spät mitbekommen hat, dass also die Sache abgeblasen ist, ja. Und es fährt also über diese rote Linie und dann fangen die schon an, die Gewehre durchzuladen auf dem amerikanischen Schiff und dann gibt es aber ganz kurz vorher, da wird dann so, nein, nicht schießen und dann war also alles gut. Und dann ist die Sache zunächst einmal beendet gewesen, aber das Funken zwischen USA und Kuba war für alle Zeiten erstmal tot, da war gar nichts mehr. So, und dann hat irgendwann, Jahre später, und zwar genauer gesagt im Jahr 2002, hat eine Historikerkommission über diese Kuba-Krise nachgebrütet und hat also dadurch, dass jetzt der Kalte Krieg beendet war, aber die Generäle von damals noch lebten und also auch aussagefähig waren, weil sie von ihren Geheimhaltungspflichten entbunden waren, haben also alle möglichen Leute befragt und das Ergebnis ist, die Gefahr ist damals sogar noch unterschätzt worden.
Oh.
Es gab tatsächlich auf Kuba stationiert und abschießbereit 42 Raketen mit 80 Atomsprengköpfen. Die waren auch schon autorisiert für den Einsatz. Damit will ich nicht sagen, dass sie auch wirklich abgefeuert worden wären, aber sie waren dort und die Amerikaner haben Jahre später gesagt, dass sie nicht wirklich geglaubt haben, dass da Atomraketen sind. Ja. Sie haben zwar Raketen gesehen, aber sie haben nicht geglaubt, dass die atomar bestückt sein könnten. Insofern ist die Gefahr im Nachhinein sogar noch viel größer gewesen, als sie damals sozusagen den Menschen, die sie miterlebt haben, mitgeteilt wurde. Und das, finde ich, macht nochmal so eine so einen besonderen Blick auf dieses Kuba und auf die Revolution, beziehungsweise eben diese berühmte Kuba-Krise. Und das macht auch, finde ich jedenfalls, als eine der Hinterlassenschaften der Präsidentschaft von Barack Obama, die Aussöhnung, die da jetzt begonnen hat zwischen Kuba und den USA, wirklich bedeutsam. Also ja. Es ist tatsächlich wirklich gut, was da passiert, und es ist eine großartige Veränderung, dass also die Leute sich da jetzt wieder, ich sag mal, zusammentun, dass sie Botschaften austauschen und dass sie Handel wieder miteinander treiben wollen. Und dazu, also jetzt, wie es auch weitergeht auf Kuba, haben wir uns mit Bert Hoffmann verabredet. Der ist vom GIGA-Institut in Hamburg. Und der hat uns mal so gesagt, was da jetzt eigentlich gerade passiert und hauptsächlich auch warum.
Die USA haben eine lange Jahrzehnte eine Politik der Isolierung Kubas gemacht. Da gibt es ein Handelsembargo, das besteht auch nach wie vor im Kern fort. Und die USA haben eigentlich in der Zeit des Kalten Krieges gesagt, wenn die Kubaner mit der Sowjetunion gehen, dann nichts mit uns. Und das ist auch nach dem Ende des Kalten Krieges eigentlich so weitergeführt worden. Und insofern sagt Obama, unser Ziel war ja, die Zustände in Kuba zu demokratisieren. Das haben wir offensichtlich nicht erreicht seit 1989. Das sind ja nun auch schon ein paar Jahre. Deswegen müssen wir was anderes machen und deswegen mehr mit den Kubanern reden, mehr mit den Kubanern Handel auch treiben, mehr mit Besucher in Kuba haben aus den USA. All das ist eigentlich viel effektiver, auch um die Gesellschaft aus der Starre, in der sie doch zum Teil ist, herauszubewegen, nicht im klassischen Modus von Handelssanktionen und Isolation, sondern eben durch mehr Kommunikation und mehr Handel.
Ja, wer hätte das gedacht? Ne?
Genau.
Das Reden hilft, da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen.
Ganz neue Töne. Und also was er so angesprochen hat, das ist im Nebensatz sozusagen angeklungen. Kuba ist ein wirklich wunderschönes Land. Das ist ein ganz tolle Leute, ganz tolle Menschen, sehr freundlich, gastfreundlich ohne Ende. Und es liegt in der Karibik, es ist immer gutes Wetter, also was will man mehr? Und insofern haben viele Leute ein großes Interesse daran, dass es den Kubanern gut geht. Und gleichzeitig muss man aber wirklich auch sagen, es ist total rückständig, es ist in sich gekehrt durch diese lange Isolation. Es sind Generationen von Menschen dort zur Welt gekommen, die nichts anderes kennen als Isolation. Mhm. Und es wird ein relativ schwieriger Prozess werden, Kuba, ich sag einfach mal, wieder in den Schoß der in Anführungsstrichen normalen Familien zurück, normalen Völker zurückzuholen. Zumal solange Raúl Castro dort regiert und möglicherweise dann auch noch einer, der ihm nachfolgt, der genauso die Sache weiterführt, wird es relativ schwierig. Es ist so, dass Kuba schon sich verändert hat, dass es schon erste, ich sag mal, Öffnungstendenzen durchaus gibt. Aber es gibt gleichzeitig als Parallelentwicklung dazu jetzt eine auseinandergehende soziale Schere. Ja. Also wer mit dem Peso handeln kann, der 1:1 zum Dollar geht, der also meinetwegen in irgendwelchen Hotels arbeitet oder der irgendwie an Devisen kommt, dem geht es super gut auf Kuba. Wer aber den normalen Peso benutzt, der steht ungefähr 1:15. Der kann sich nicht so wahnsinnig viel leisten und dem geht es eben schlecht. Wir haben eine völlig heruntergekommene Infrastruktur in diesem Land, weil einfach viele Sachen nicht ins Land reinkamen. Und also da gibt es relativ viel zu tun. Und das ist jetzt sozusagen die Kehrseite dann. Ich bin sicher, dass amerikanische Firmen auch jetzt schon wieder scharrend irgendwo stehen und sagen, das ist ja super.
Und dann einmal der Kapitalismus über dieses Land bügelt dann da. Also da auch muss man nicht jetzt besser wird.
Genau, da muss man wirklich auch im Sinne der Menschen auf Kuba sagen, ich hoffe, dass ihr eine Regierung euch wählt oder bekommt, wie auch immer, die eben genau darauf Augenmerk hat, wie du das gerade sagtest, dass der Kapitalismus eben da nicht drüber bügelt, dann mal eben wieder alles platt macht, sondern dass tatsächlich ja so eine gewisse Grundgerechtigkeit einfach beibehalten wird. Aber so wie es bis dahin war, also wie es bis vor den Veränderungen war, geht es natürlich auch nicht.
Ja, wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass Kuba irgendwann Geld braucht, dieses Geld von der Weltbank haben will oder vom IWF. Und die sagen werden, ja, aber nur, wenn ihr die vor, was weiß ich, 60, 80 Jahren enteigneten Besitztümer zurückgebt, den eigentlichen Besitzern, und dann hast du halt so Verhältnisse, so ein bisschen wie in der ehemaligen DDR, wo praktisch die indigene Bevölkerung, wenn du so willst, über keinerlei Kapital verfügt und darum auch nicht wirklich in der Lage ist, nachhaltig zu wirtschaften, sondern eigentlich in Abhängigkeit von den Altkapitalisten sich befindet. Das ist jetzt sehr verkürzt ausgedrückt natürlich, aber ich fürchte, dass Kuba genau das passieren würde. Ja. Das wäre ein bisschen schade.
Ja. Ich befürchte, dass, also ich, ja, so ganz schwarz sehe ich es nicht, aber es könnte gut so kommen, aber ich hoffe eben einfach, dass es nicht so kommt. Aber das werden wir jetzt sehen und genau. Es ist auf jeden Fall zunächst mal der erste Schritt getan und jetzt gucken wir weiter.
Jetzt gucken wir weiter. Vielen Dank, Matthias von Hellfeld.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen darauf, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 25. November 2016 läuft.
Ist nicht tot.